Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lessons to Grow, dem Podcast für solides Wachstum, klare Führung und robuste Strukturen. Heute habe ich einen Unternehmer, absoluten Marketing-Experten und super erfolgreichen Podcaster hier bei mir zu Gast mit über 750 Folgen bereits in seinem Podcast. Und wer das ist, das verrate ich euch sofort nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen nochmal, lieber Michael Assauer. Ich bin froh, dass du hier heute bei mir bist, als Digital Marketing und Experte für Wachstum. Und vor diesem Hintergrund erstmal herzlich willkommen bei mir hier in Lessons to Grow.
Tausend Dank, lieber Armin. Schön, dass ich hier bei dir sein darf.
Michael, sag doch bitte am Anfang einfach mal so ein paar. Ich habe ja schon ein bisschen hier die Spannung aufgebaut, bin selber ganz aufgeregt, dass ich dich hier heute haben darf. Sag bitte doch einfach noch mal so zwei, drei Sätze zu dir und deinen Aktivitäten.
Ja, sehr gerne. Ja, Michael Assauer mein Name, ursprünglich Rheinländer, unternehmerisch dann gewachsen in Hamburg City und heutzutage zu Hause im schönen Wien. Und ich komme ursprünglich aus der Tech-Industrie, habe viel Software gebaut, habe meine eigenen Technologie-Startups und Unternehmen aufgebaut. Ja, und heutzutage helfen wir bei Xhauer vor allen Dingen auch wieder Tech, IT, Software, Consulting, Finance-Unternehmen im B2B dabei, gutes Marketing zu machen. Solches Marketing, das die Verkaufspipeline füllt, sodass eben aus dem Marketing, das gemacht wird, auch sich wirklich schöne Verkaufsgelegenheiten dann für den Sales ergeben. Und das machen wir heute mit unserer Agentur und Beratung. Das mache ich mit meiner Freundin Paula zusammen und unserem Team. Ja, und das ist das, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, wo ich mich gerne richtig, richtig rein geeke, rein nerde. Und das ist eigentlich mein Hobby, welches damit zum Beruf wurde.
Super. Ja, sind wir da auch schon beim Thema. Ne? Ich habe es ja ein bisschen angekündigt. Marketing, Digital Marketing finde ich absolut super, super spannend. Und du sagst ja selbst, Marketing sei Chefsache. Und da wäre schon mal so mein erstes Thema, was mich interessieren würde. Wie siehst du denn, wir bei Lessons to Grow und auch meinen Unternehmungen, wir richten uns ganz stark so an KMUs, Late-Stage-Startups, ja, kleinere Unternehmen, die wir dann dazu begleiten, Professionelle sich aufzustellen. Marketing ist Chefsache, sagst du. Was meinst du genau damit und wie siehst du genau die Rolle des Unternehmers bzw. des Geschäftsführers im Marketing?
Wenn man sich das Marketing in den meisten mittelständischen Unternehmen so ansieht, dann würden wahrscheinlich die Vertriebler in diesen Unternehmen sagen, also was die da im Marketing machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall zahlt es nicht auf unsere Verkaufspipeline ein. Ja, also
ja.
Ehrlich gesagt gehe ich auch davon aus, dass unser CMO bald ersetzt wird. So oder so ähnlich würde man aus dem Vertrieb hören, bei den allermeisten Unternehmen.
Ja.
Ja, und wenn du das schon hörst, dann kannst du dir vorstellen, warum ich der Meinung bin, dass Marketing natürlich im Operativen jetzt nicht auf immer und ewig Chefsache sein sollte, aber zumindest, wie wichtig Marketing ist, nämlich, weil es das Herz, die Lunge des Unternehmens füllt, und zwar den Vertrieb. Und da darf man, glaube ich, als Chef dafür sorgen, dass man solches Marketing macht, das eben am Ende auch die Pipeline füllt, sodass nicht irgendein bunte Bildchen-Marketing gemacht wird, nicht irgendein Flickenteppich-Marketing, nicht hier ein bisschen, da ein bisschen, hier ein bisschen posten und so weiter, sondern dass halt wirklich schön laserscharfes, präzises Marketing gemacht wird, wo Marketing und Sales eng zusammenarbeiten, beide Umsatzverantwortung übernehmen, die Pipeline füllen und daraus dann kontinuierlich auch gutes Geschäft entsteht mit Kunden, ja, denen ihr dann eben mit eurem Angebot, eurem Produkt, eurer Lösung auch helft. Ne?
Also so ein bisschen nach dem Motto, Marketing is too important to be left to the marketing people.
Ja, das ist tatsächlich, da denke ich häufig drüber nach. Ich glaube, es gibt wenige Positionen, wenige Rollen in einem normalen, standardmäßigen, sagen wir mal mittelständischen, aber auch großen Unternehmen, wo man sozusagen mit so wenig Fachwissen und so wenig Skills über das, was eigentlich in dem Titel der Position steht, so hoch aufsteigen kann, wie im Marketing. Ich glaube, in keiner anderen Rolle in einem Unternehmen, ja, sei es im Sales, sei es in Finance, sei es in der Buchhaltung, sei es in der HR, sei es im Engineering, sei es in der Produktentwicklung, sei es im Customer Support, braucht man auf jeden Fall ein deutlich höheres Skill-Level für diese Abteilung, um sozusagen aufsteigen zu können. Marketing ist die einzige Abteilung, wo man mit vergleichsweise wenig Skills ein sehr hoch aufsteigen kann und dann trotzdem häufig leider ja nicht so richtig weiß, was man da eigentlich tut oder tun sollte, um eben auch zum Beispiel Umsatzverantwortung mit zu übernehmen.
Ja, wird ja auch von BWLern, die ich kenne, wird es ja immer das gerne auch so unter die berühmten Laberfächer irgendwie eingeordnet, das Marketing. So tut der ganzen Disziplin eigentlich Unrecht, finde ich, ne?
Kann ich mich nicht ausnehmen. Ich habe auch damals einfach aus Füße hochgründen, habe ich auch in meinem Studium dann auch einer meiner beiden Schwerpunkte Marketing gewählt, weil man halt wusste, ja, das ist das, wo man halt so sich durch lavieren kann.
Bist du BWLer, ja?
Ja, ich habe Volkswirtschaft studiert und dann nachher noch Betriebswirtschaft hinterher.
Ja, ja, gut. Ich habe ein MBA gemacht, ne? Und da ist Marketing ja auch ein ganz zentraler Punkt. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich total unterschätzt. Also wird da viel professioneller abgehandelt und auch sehr, sehr formal und geordnet und auch an KPIs orientiert und so weiter.
Ja.
Nochmal zurück zum Marketing. Ich verstehe dich dann so, also da muss ganz klar zumindest als eine der großen, der wichtigsten Messgrößen muss sein, Quantität und Qualität der Verkaufschancen bzw. Leads, die durch das Marketing erzeugt werden. Habe ich das richtig verstanden?
Einerseits ja, ne? Also natürlich ist das, was gutes Marketing am Ende bringen muss, nämlich gute Verkaufsgelegenheiten mit potenziellen Kunden aus eurer exakten Zielgruppe, die Vertrauen und Beziehung und Nachfrage zu euch aufgebaut haben. Also wissen, wer ihr seid, wie ihr ihnen helfen könnt, wofür ihr steht und so weiter, warum ihr potenziell diejenigen seid, die am besten helfen können oder eben eure Lösung schon ein Stück weit kennen und sich daraus eben im Prinzip der Elfmeter für Sales ohne Torwart ergibt. Ja? Vielleicht macht Marketing noch das Tor ein bisschen größer, vielleicht entfernt Marketing noch den Torwart, sodass Sales dann easy verwandeln kann. Das ist im Prinzip der Job von Marketing. Ne? Aber natürlich gibt es sozusagen auf dieser gesamten Marketing-Infrastruktur, die man dann ja baut, gibt es davor natürlich noch viele andere Conversions-Schritte, Bausteine, die es eben gilt aufzubauen. Ne? Können wir ja gleich mal so einen gesamten Funnel, wenn du magst,
von sehr gerne. Durchbauen. Sehr gerne. Sehr gerne.
Ja, ganz unten kommt dann halt, kommt die gute Verkaufsgelegenheit raus. Also im Prinzip, was man dann auch sowas wie ein SQL, Sales Qualified Lead, Sales Opportunity, sowas in die Richtung nennen würde. Ne? Aber dazwischen kommen halt noch ein paar andere Dinge. Und es ist halt ganz wichtig zu verstehen, man kann nicht sozusagen erwarten, das ist jetzt sozusagen die Kehrseite der Medaille, man kann nicht von Marketing erwarten, mit einem Fingerschnipsen innerhalb von no time sozusagen direkt diese Verkaufsgelegenheiten herzustellen. Weil wir haben es am Ende mit Menschen zu tun. Und wir wissen selber, hier tiefer B2B, in dem wir unterwegs sind, Hochpremium-Zielgruppen, Long Sales Cycle B2B, da ist es nicht mal eben so, ich schalte irgendwie eine Anzeige auf eine Landingpage und die Leute tragen sich ein wie wild. Sondern da kommen dann halt Demand Generation, Lead Generation und so weiter ins Spiel. Können wir gleich alles nochmal besprechen. Aber das endgültige Ziel sind schon die guten Verkaufsgelegenheiten. Aber das kann dauern.
Ja, ja. Sehr gut, sehr schönes Bild mit dem Elfer und dem Tor und dem Torwart. Ich würde ja sagen, also selbst wenn der Ball auf dem Elfmeterpunkt liegt, ne, sind wir noch lange nicht am Tor, ne? Weil im Vertrieb hast du natürlich auch nochmal einen langen Weg. Was wir merken als Agentur, wir sind eine klassische Lead-Generierungsagentur, auch eine aktive Agentur, was wir eben merken, ist, dass es sehr, sehr stark dann auch von den vertrieblichen Qualitäten unserer Klienten abhängt, inwieweit die dann wirklich auch die guten Termine in Umsatz und profitablen Umsatz umwandeln können.
Verwandeln muss immer noch Sales, ne? Der kann immer noch verschießen oder auf den Torwart draufschießen oder vorbeischießen oder sich auf
dem oder Weg selbst ohne Torwart drüber schießen.
Genau, auf dem Weg zum Ball noch irgendwie die Füße brechen und hinfallen, geht alles noch.
Irgendwie alles hin. Das ist richtig. Was sagt da unsere Erfahrung? Jetzt ist unser Podcast oder mein Podcast, uns verbindet ja das Thema Wachstum auch, ne, uns beide. Also wir sind ja sehr kompatibel auch in unseren Expertisen. Und mein Podcast Lessons to Grow hat ja als Klammer, als zentrales Thema Wachstum. Wo würdest du denn gerade in der Wachstumsphase bei KMUs oder auch sich entwickelnden Startups, wo würdest du da so die wichtigsten Hebel im Marketing sehen? Also wo kann man da im Marketing, sagen wir mal, es muss ja viel ineinander greifen, aber gerade im Marketing, wo kann man da so den Unterschied machen?
Naja, was bedeutet Wachstum? Wir können ja das Ganze einmal kurz reverse engineeren. Ja, Wachstum bedeutet am Ende ja im Prinzip verwandelte Elfmeter, ne?
Ja.
Also es gibt ja eigentlich zwei Stellschrauben, über die ich wachsen kann. Entweder neue Kunden reinholen oder bestehende Kunden wertvoller machen. Das ist ja das, wie ein Unternehmen wächst, ne? So. Und für beides kann Marketing natürlich sorgen, ja? Also wenn wir jetzt mal bei Fall Nummer 1 bleiben, neue Kunden reinholen. Ja, da bin ich ja großer Fan von einer Kombination aus Performance und Content-Marketing, weil ich weiß aus der eigenen Erfahrung meiner eigenen Unternehmen, die ich alle so gebaut habe, dass Content-Marketing die stärkste Form des Marketings ist. Also es hat die höchste Schlagkraft. Ja, es baut am stärksten Vertrauen und Beziehung und Nachfrage auf.
Das ist interessant.
Performance-Marketing hingegen die höchste Schlagzahl bietet. Ja, du erreichst sozusagen am schnellsten auf Knopfdruck am meisten Menschen aus deiner Zielgruppe. So, das heißt, Content Marketing hat eine hohe Schlagkraft, aber eine geringe Schlagzahl, so wenn man es jetzt rein organisch macht. Performance Marketing hat eine hohe Schlagzahl, aber dadurch, dass es halt häufig einfach nur Werbung ist, meistens eine geringe Schlagkraft. Und wenn man jetzt beides miteinander kombiniert, also Performance und Content Marketing, dann nimmst du dir praktisch das Beste aus beiden Welten und kombinierst es miteinander, ne?
Ja, super,
so,
super.
Das ist in der Regel halt auch so die ganz grundlegende Philosophie, wie wir halt sie hier für unser Unternehmen oder für meine vergangenen Unternehmen immer aufgebaut haben und jetzt auch für unsere Kunden aufbauen. Performance Content Marketing nennen wir es halt auch, ne? So,
ja, super.
Und da nutzt man dann eben sozusagen sehr hilfreichen, wertvollen, nützlichen, exzellenten Fachcontent, der übrigens gerne auch eine persönliche Note enthalten darf und sogar immer mehr sollte, auch im tiefen B2B, den kombinierst du dann eben damit, dass du Plattformen, die dir eben Advertising anbieten, wie im B2B natürlich prädestiniert LinkedIn, ne, aber im Retargeting zum Beispiel auch andere Plattformen wie Google oder das Microsoft-Netzwerk etc., eben diesen Content, den du produzierst, der exzellent ist und dann eben durch die Performance-Werbeanzeigen auf LinkedIn und Co. dafür sorgst, dass einfach jeden Tag Tausende von Personen aus deiner exakten, laserscharfen Zielgruppe diesen Content auch sehen, was dir halt rein organisch nicht gegeben wäre, wenn du jetzt einfach nur geilen Content produzierst, aber den halt nur versuchst, organisch mal irgendwie zu posten oder auf dem Blog oder sonst wo zu distribuieren. Deshalb bin ich halt der Fan davon, dann eben über Performance-Marketing auch noch den Hebel sozusagen, den Zusatz-Booster-Hebel an den Content dran zu legen.
Ja, sehr schönes Bild mit der Schlagkraft und mit der Schlagzahl. Beides zu kombinieren, würde ich auch sofort unterschreiben, ja, diesen Ansatz. Das ist auch sehr, sehr einleuchtend. So, jetzt kommen wir mit dem Content natürlich auch in das Thema Markenbildung rein, irgendwo, weil dein Content ja was reflektiert, ja, nicht nur über deine Angebote, über dein Wissen, sondern, wie du auch gesagt hast, über dich als Person. Und wenn wir die Firma jetzt mal nehmen, vielleicht auch über den Charakter der Firma zum Beispiel, die sich dort präsentiert. Was ist da gerade in diesem Umfeld wichtig? Wie findet man da so aus deiner Sicht so eine unverwechselbare Markenstimme auch? Denn wir haben ja jetzt nicht alle hier, ich kann davon ein Lied singen, ja, also es gibt viele Agenturen im Markt, die Ähnliches machen wie wir. Jetzt ist ja die Frage, wie kann ich gerade auch in einem Markt, wo es viele Spieler gibt, so eine unverwechselbare Markenstimme mit diesen Hebeln entwickeln oder beziehungsweise was hast du da für Ideen oder Tipps für unsere Zuhörer?
Ja. Auch hier wieder einmal von hinten aufgedröselt. Was heißt Marke? Branding. Ja, das Branden, das kommt ja irgendwie von damals, wo sie den Kühen in der Herde da einfach das sozusagen die Brand reingebrannt haben, damit man wusste, zu welchem Bauer jetzt diese Kuh genau gehört. Und genauso ist es jetzt auch, ne? Also, wenn du halt nach außen sichtbar bist mit etwas, dann willst du damit halt transportieren, wofür stehst du, beziehungsweise du, deine Marke, dein Unternehmen, dein Produkt, wofür stehst du nicht, wem kannst du helfen, wem kannst du nicht helfen, ne? Wie funktioniert das, wie arbeitest du, was sind deine Methodiken, was sind sie nicht und so weiter und so fort, ne? Und die einfachste und schnellste Variante, um das für dich zu definieren, ist jetzt, und auch die stärkste am Ende, denke ich, ist jetzt nicht da im stillen Kämmerlein am Whiteboard irgendwie zu sitzen und dir irgendwie was zu überlegen. Wofür wollen wir jetzt stehen? Wofür wollen wir nicht stehen? Und so weiter. Sondern einfach die Person oder die Personen im Unternehmen erst einmal nach vorne zu stellen, weil die haben ja in der Regel eine Geschichte, die haben einen Erfahrungsschatz, die haben etwas, wofür sie stehen, wo das, was sie tun, für ihre Kunden herkommt. Ja? Und wenn man das dann einfach spielt nach außen, das natürlich auch gerne dann mit ein paar psychologischen und conversion-optimierten Kniffen wie Storytelling oder sonst was nochmal vernünftig verpackt, aber am Ende ganz authentisch, ganz real und echt einfach die, den Erfahrungsschatz aus dem Herz und dem Hirn und dem Bauch der Person, die dieses Unternehmen aus irgendeinem Grund oder diese Lösung aus irgendeinem Grund gebaut und ins Leben gerufen haben, wenn man das einfach nach außen trägt und dazu dann auch gleichzeitig erzählt, wofür sie nicht steht. Ne? Also jetzt hier, wenn wir jetzt das Beispiel hier bei uns nehmen, natürlich ist dieses Unternehmen hier, was ich heute habe, halt mit mir als Person verknüpft.
Ja.
Und das liegt halt auch daran, ne? Ich habe halt selber einige Technologie-, Software-, Unternehmen auch im B2B-Bereich aufgebaut und jetzt und da halt damals schon sehr viel Marketing gemacht, rumprobiert. Ich produziere halt selbst super viel Content seit Jahren.
Ja,
jeden Tag mache ich Content. Und das ist, und so, und jetzt stehe ich dafür halt und kann halt einerseits sagen, wofür ich stehe, wem ich helfen kann, auch dann natürlich durch diese Erfahrung, also dass ich dann natürlich auch vor allen Dingen wieder B2B-Tech-IT-Software-Consulting-Unternehmen helfen kann, aber natürlich auch, wem ich nicht helfen kann. Also wenn ich jetzt hier B2C-Online-Schuhe verkaufen müsste, dann würde ich da halt stehen wie ein Ochs vorm Berg und wüsste nicht, was ich tun muss.
Ne? Ja, ja.
Und deshalb den Funnel von oben füllen, erst einmal auch mit dem Gesicht und dem Erfahrungsschatz der Personen, gerade für kleine Unternehmen, ist das, glaube ich, sehr, 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 sehr hilfreich. Wenn du jetzt schon eine große Brand bist, dann musst du das nicht unbedingt machen. Dann haben die ja schon Jahre und Jahrzehnte teilweise damit verbracht, diese Marke mit einem gewissen Wertversprechen aufzuladen. Ja, zum Beispiel einer unserer Kunden ist Allianz Versicherung und dann scherzen wir manchmal so bei uns im Büro dann so mit dem Team so, ja, Hauptsache Allianz versichert. So, und das ist halt einfach so ein Ding, das wurde uns halt seit Jahrzehnten eingebrannt, dieser Werbespruch. Da muss man jetzt nicht mehr anfangen, noch eine Person nach außen zu stellen, so unbedingt. Ne?
Ja, das ist klar. Das sind natürlich auch ganz andere Budgets, die dann dahinter gestanden haben, über Jahrzehnte auch, ne? Und bei so einem großen Konzern ist es wahrscheinlich ja sowieso sehr, sehr schwierig, jetzt einzelne Personen, obwohl die Amis haben es uns ja vorgemacht, ja, also da ist das ja schon eigentlich seit vielen, vielen Jahren, also jetzt nicht erst seit Kürze, ja, wenn ich noch zum Beispiel, das ist schon ganz lange her, Lee Iacocca, ja, das war so ein Management-Guru, der Chrysler mal Turnaround gemacht hat. Oder Jack Welch natürlich bei General Electric. Dann Lou Gerstner, der IBM wieder auf die Spur gebracht hat und so weiter. Und da war schon immer diese Personifizierung, also auch schon vor Steve Jobs oder solchen Leuten, die war schon immer sehr, sehr stark Teil des Spiels auch. Ne? Da kommen wir jetzt so ein bisschen drauf und da würde mich eine Einschätzung von dir mal an der Stelle interessieren. Auf mich wirkt das manchmal ein Stück weit gekünstelt, ja, wenn so ein deutscher Konzernchef sich jetzt auf einmal die Lederjacke anzieht, weil der Nvidia-Chef das auch macht. Was sagst denn du so als Markenexperte zu solchen Aktionen?
Kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich denke mir immer, wenn er es in diesem Moment real meint, dann ist es doch okay, selbst wenn es ein Gag ist. Also selbst wenn es ein Scherz ist, dann ist es doch okay, dann ist es doch gut. Dann ist es halt ein lustiger Gag.
Ja,
so, ne? Würde ich jetzt gar nicht zu krass sozusagen bewerten.
Ja.
Würde ich eher fair werten und halt gucken, okay, wie funktioniert das? Was kann man daraus lernen? Was kann man vielleicht noch besser machen? Was kann man sich abgucken? Und so weiter und so fort. Ne? So. Und natürlich fallen einem da bestimmt auch Sachen auf, wo man sagt, das war jetzt aber vielleicht ein bisschen peinlich oder ein bisschen Fremdscham, der aufkommt oder so. Das kann natürlich passieren. Aber ich sag mal, grundsätzlich erstmal Respekt und Hut ab dafür, dass sich da dann überhaupt jemand nach außen traut und in die Sichtbarkeit traut. Klar, wenn man jetzt dann zum Beispiel irgendwelche LinkedIn-Postings oder so von ihnen sieht und sieht, dass sie da halt hyperpolitisch korrekt gegendert bis ins letzte Sternchen und irgendwie alle dieselben Themen von morgens bis abends durch den Fleischwolf drehen, ja, dann ist es natürlich wieder sehr langweilig und sehr gekünstelt und dann denkst du dir auch so, ja komm ey, dann lass es lieber. Aber wenn er halt auch vielleicht mal eine andere Message verbreitet und mal ein bisschen mit Ecken und Kanten unterwegs ist oder vielleicht auch einfach mal so ein Gag macht, eine Lederjacke anzieht, weil irgendwer anders auch eine Lederjacke angezieht, dann ist es doch okay, dann warum nicht?
Ja, genau. Schlüsselwort, deine Antwort entnehme ich im Prinzip Schlüsselwort Authentizität, ne? Ecken und Kanten hast du selber gesagt, hast mir praktisch ein Wort aus dem Munde genommen, genau. Und sehe ich da an der Stelle auch ähnlich. Also sobald man Natürlichkeit spürt, Ecken und Kanten, dann verfängt es irgendwie, sobald es irgendwie weichgespült.
Gut, wenn man sich da mal was traut, ne? Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, die bauen so Lifting-Roboter für Logistikzentren, ja? Also ein chinesisches Unternehmen sozusagen. Yeah. Und die trauen sich da richtig was, dass sie halt auf ihren Ad-Creatives, also auf den Bildern der Kampagnen, der Werbung, dass sie einfach auch aneckende Dinge zeigen, also richtig dicke Menschen, wo man dann halt so ein Gag so im Sinne von hier hochheben wird schwierig, da brauchst du so einen Lift für und solche Geschichten. Einfach mal auch mal ein bisschen sich auch mal trauen, mal ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, mal nicht zu politisch korrekt zu sein, weil am Ende ist das ja auch erfrischend für die Menschen. Nicht überall dasselbe glattpolierte zu lesen, sondern auch einfach mal ein bisschen durch ein Augenzwinkern, durch einen kleinen Gag oder so. Dann auch dadurch natürlich aufzufallen, ist halt ja auch so, ne?
Wo kippt das dann? Wo kann das aus deiner Sicht kippen? Wo muss man aufpassen jetzt als Firmeninhaber, Unternehmer, dass man, ihr praktiziert es ja auch ähnlich, wie du sagst, ich mache es auch, ja, mit meinem Podcast, mit der Personal Brand, die ich aufbaue, Armin L. Rau. Worauf sollte man aufpassen, dass nicht die Außenwirkung entsteht, der ist da auf dem Ego-Trip oder wir haben es hier mehr mit Selbstdarstellung als mit verwertbarem Content zu tun und so weiter. Welche Tipps würdest du da geben?
Es gibt so einen Spruch, der lautet, Trash zieht an, Exzellenz liefert. Ja, das heißt, wenn ich clickbaity unterwegs bin, zum Beispiel in einer Headline oder in einem Bild, oder mit irgendetwas auffalle, was halt ein bisschen trashig und vielleicht auch mal ein bisschen, ne, Ecken und Kanten, ein bisschen gewagt, ein bisschen anders ist, dann muss ich danach auch liefern, wenn ich die Leute sozusagen dazu motiviert habe, irgendwo drauf zu klicken. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne mache mit einem Betreff, der irgendwie ein bisschen clickbaity ist, ja, dann klicken halt vielleicht mehr Menschen drauf. Das heißt, die Opening Rate ist dann vielleicht höher. So. Aber dann darf ich nicht enttäuschen. Dann muss ich auch richtig, richtig, richtig gutes Zeug liefern. Weil was ja das Schlimmste wäre, wenn wir Leute draufklicken und auf einmal so denken, ah, scheiße, jetzt hat er mich hier reingeloggt und jetzt steht hier nur Scheiße drin, ne? Jetzt ist hier nichts, ist hier nichts Wertvolles für mich, sondern jetzt wurde ich hier sozusagen in so eine Art Falle gelockt. Und dann sind es halt enttäuschte Erwartungen. Ja, also es gibt für uns Menschen wenig schlimmere Dinge im Leben, psychologisch betrachtet, in jeglichem Lebensbereich übrigens, als enttäuschte Erwartungen. Das heißt, wenn ich mit etwas Trashigerem anziehe, dann muss ich danach mit maximaler Exzellenz, also wirklich hier wieder dieser hilfreiche, wertvolle, nützliche Fachcontent, gerne mit persönlicher Note dabei, auch wirklich absolut abliefern, sodass die Leute da rausgehen mit, hey, hat sich gelohnt, hier drauf zu klicken, hier habe ich was mitgenommen.
Toll. Ja? Du hattest eben auch etabliertere Unternehmen erwähnt, Konzerne auch. Bringt mich zu meinem nächsten Thema, was ich ganz gerne auch mal von dir als Experten beleuchtet hätte. Sind halt eben dann Konzerne und die haben ja ihre etablierten Marketingstrategien auch. Ne? Die haben auch ihre Denkweisen und es ist aus der Erfahrung heraus immer schwieriger und langwieriger, so einen Ozeantanker da, ne, zum Wenden zu bringen als ein Speedboat. Das ist ja vollkommen klar. Liegt ja in der Natur der Sache. Wo würdest du sagen, wenn du jetzt, sag ich mal, du bist ja wirklich cutting edge jetzt auch im Marketing, im digitalen Marketing, wo würdest du denn sagen, wo liegt denn bei den etablierteren Unternehmen, wo liegen denn da im strategischen Marketing so die größten Denkfehler? Wo ist denn da aus deiner Sicht Umdenken erforderlich, um nachhaltig erfolgreich zu sein?
Ja, ein grundsätzlicher Denkfehler ist im Prinzip das, was wir am Anfang schon ein bisschen angeschnitten haben, nämlich zu denken, ich schalte jetzt mal irgendeine Kampagne oder so, mache irgendwie eine Werbeanzeige Und dann werden da die Leute schon massenweise draufklicken und ne, hier, wir sprechen jetzt über ein B2B immer, tiefsten Long Sales Cycle, Hochpremium B2B. Da werden die Leute dann draufklicken, Landingpage und sich direkt einen Termin buchen, direkt eine Demo buchen, direkt irgendwie eine Demo anfordern, direkt mit unserem Sales sprechen wollen, whatever. Das passiert halt in der Realität nicht. Ne? Wir sind hier eben nicht im schnelllebigen, niedrigpreisigen B2C-Geschäft, wo ich mal kurz eben hier eine Anzeige für ein paar Schuhe sehe, das mir gefällt und dann zack, shoppe ich spontan für 100 Euro ein paar Schuhe. Das passiert natürlich im B2B nicht. So, das ist ein grundsätzlicher, das erwarten halt häufig die Leute, weil sie denken, ja, Marketing, das funktioniert ja so, das muss man ja so machen. Das funktioniert natürlich nicht.
Siehst du das auch? Siehst du das auch in deiner Realität so?
Dass das nicht funktioniert oder dass das die Erwartung ist?
Dass diese Erwartung da ist. Also,
das kommt natürlich häufiger mal.
Triffst du immer wieder.
Ja, das kommt schon vor. Jetzt muss man allerdings sagen, du hast jetzt nach größeren Unternehmen gefragt. Größere Unternehmen haben da tatsächlich einen unfairen Vorteil und das ist ihre Brand. Also einem großen, bekannten Unternehmen, wo schon Jahrzehnte oft in den Aufbau der Marke gesteckt wurden, ja, also schon Vertrauen und Beziehung und vielleicht auch schon ein Stück Nachfrage zu dieser Marke aufgebaut wurden, da kann das sogar funktionieren, dass man eine Kampagne schaltet, einfach nur Landingpage, zack, eintragen und dann machen das auf einmal viele potenzielle Kunden. So, und die meisten unserer Kunden jetzt sind ja gar nicht so Allianzens und so, sondern sind halt eher kleinere und mittelständische Unternehmen. Bei denen funktioniert das halt leider nicht so, weil bei denen muss man halt erstmal ein Stück zumindest all dieser Arbeit, die die Großen schon erledigt haben über Jahrzehnte, muss man erstmal halt ein Stück nachholen. Ja? Das kann man schneller und einfacher machen, als jetzt jahrzehntelang warten zu müssen. Aber trotzdem ist das eben ein wichtiger Denkfehler oder halt eine wichtige Philosophie, die man erst einmal verstehen muss, damit man dann auch hinten raus seine Verkaufspipeline füllen kann mit den Marketingmaßnahmen. Ne?
Du hattest eben Content auch als ganz wichtigen Pfeiler für die Schlagkraft genannt, wie du gesagt hast. Sind denn da so die kritischen Erfolgsfaktoren, wenn man mit Content-Marketing arbeitet?
Ja, beim Content ist es natürlich wichtig, dass du relevanten Content zur Verfügung stellst, weil dieser erzeugt Resonanz. Ja? Wir wollen ja immer Resonanz erzeugen. Wir wollen ja immer, dass mit dem, was wir da nach außen veröffentlichen, produzieren, anbieten, dass dort sozusagen irgendein nächster Schritt passiert. Ja, ein Conversion Step jetzt zum Beispiel, wenn man entlang eines Funnels denkt. Und damit ich möglichst relevanten Content anbieten kann, der eben dann Resonanz auslöst, muss ich ja erstmal wissen, was für meine Zielkunden relevant ist, was also hilfreicher, wertvoller, nützlicher Content für sie ist, was ihnen wirklich, was ein Engpass ist, bei dem ich ihnen schon durch meinen Content ein Stück weit bei der Lösung helfen kann oder was eben ein wichtiges Ziel für sie ist, wo ich ihnen durch meinen Content schon sozusagen ein Stück näher zum Erreichen dieses Ziels bringe. Und das kann man halt gut testen. Das heißt, absolute Empfehlung hier ist, nicht einfach mal auf gut Glück irgendwas zu produzieren, sondern auf eine sehr systematische, aber am Ende auch simple Art und Weise Hypothesen aufstellen und diese Hypothesen dann testen und dann einfach mit den Gewinnerhypothesen weiterziehen. Also eine gute Quelle für diese Hypothesen sind zum Beispiel die Sales-Leute in den Unternehmen. Marketing und Sales reden meistens sehr wenig miteinander, aber das ist leider ein Fehler, weil für die Marketing-Leute sind die Sales-Leute die beste Quelle. Ja, weil die Sales-Leute reden jeden Tag mit potenziellen Kunden, mit Interessenten, mit Kunden. Das heißt, die hören jeden Tag, was sind die Probleme der Kunden, was sind die Engpässe, was sind die Ziele der Kunden, was sind die Fragen, was sind die Einwände, was sind die Glaubenssätze der Kunden. Da habe ich auf meiner Webseite mal so ein Sheet veröffentlicht, wo Marketing und Sales sich eine einzige Stunde zusammensetzen. Und wenn sie dieses Sheet gemeinsam durchgehen, dann kann Marketing danach enorm, enorm gute Kampagnen bauen. Viel besser als davor, wo die Wahrscheinlichkeit dann viel höher ist, dass der Content, der dann zum Beispiel in diesen Kampagnen drin ist, deutlich relevanter ist, weil es eben aus der freien Wildbahn kommt, nämlich aus dem, was Sales jeden Tag erlebt. Nur als Marketer kann man nicht erwarten, dass die Sales-Leute auf dich zukommen und dir im Marketing das alles erzählen, weil es nicht ihr Job. Ja, der Vertriebler, der geht halt jagen Und der hat keine Lust eigentlich, Marketing erstmal zu erzählen, was die Kunden die ganze Zeit fragen. Das heißt, das muss Marketing einfordern. Mhm. Dann hat man da halt verschiedene Themenwinkel, verschiedene Hypothesen. Und dann kann man die über bestimmte Kampagnenarten sozusagen einfach gegeneinander testen, ist dann schlauer. Und von da aus kann man den weiteren Funnel dann schön laserscharf auf diesem einen Thema weiter aufbauen und vielleicht auch für andere Themen dann nacheinander noch weitere Funnels hinzuschalten. Ne? Und dann wird es halt Content, der nicht nur hilfreich und wertvoll nützlich ist, sondern auch Resonanz auslöst und einen dann schneller zu dem Ziel eben führen kann, was wir haben wollen, nämlich, dass sich die Verkaufsbarkeiten auffüllt.
Ja, schöne Feedback-Loop, ne? Die man dort entsprechend dann implementiert hat.
1000%.
Ja, toll, toll. Ja, jetzt haben wir natürlich auch ein Thema Effizienz, gerade im Online-Bereich und das Dilemma zwischen Automatisierung und Authentizität. Wie bringt man denn das zusammen? Also viele Entscheidungsträger werden ja bombardiert heutzutage, ne? Mhm. Mit Werbung, aber auch Direct Outreach ist ganz, ganz stark geworden. Oder auch der Content, muss man erstmal ganz ehrlich sagen, ist ja auch inflationär auf den Plattformen unterwegs. Und man muss natürlich auch ein Stück weit automatisieren, damit man Effizienz da reinkriegt. Da gibt es ja auch viele schöne, nette Tools, sag ich mal, jetzt kurz mal Publa angeguckt, wie man das ausspricht, ja, wo man dann, keine Ahnung, auf 15 verschiedenen Plattformen da irgendwie seinen Content da platzieren kann und so weiter. Wird sicherlich auch genutzt. Bei uns ist es jetzt nicht so verwertbar. Auf der anderen Seite will man natürlich auch authentisch wirken, ne? Oder vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, so ein Match haben in seiner Kommunikation mit, also diese Resonanz eben erzeugen, auch von der du sprichst. Wie kriegt man diese beiden Dinge in eine optimale Balance aus deiner Erfahrung heraus?
Ja, also ganz grundsätzlich bin ich ja auch ein Freund davon, Muster zu erkennen, diese Muster zu systematisieren und wenn es geht, dieses dann auch zu automatisieren, so dass es hinten raus skalierbarer wird, ja? Das ist ja immer das Ding. Muster systematisieren, automatisieren, dadurch dann alles skalieren. So, wohingegen ich kein Freund bin, ist zum Beispiel sowas wie massenweise kalte Direktnachrichten per LinkedIn rausballern, ja, per Sales Navigator, das vielleicht sogar noch per Bot, ne, der dann noch irgendwie menschliches Verhalten simuliert. Oder per massenweise kalten E-Mail-Outreach, ne? Oder massenweise Kaltanrufe müssen meiner Meinung nach auch nicht sein. Da ist halt wieder, ne, weil du sagst, du willst authentisch ja auch wirken. Ich würde einfach sagen, versuch nicht nur authentisch zu wirken, sondern sei halt auch einfach authentisch. Ja, also lass dir zum Beispiel nicht den Content einfach nur von ChatGPT generieren, weil ChatGPT kann halt immer nur mittelmäßig, ist ja logisch. Das Ding bedient sich halt aus allem, was da draußen so ist. Das heißt, es ist immer nur maximal mittelmäßig, ist immer der Durchschnitt. Das ist dann, ja, besser als die allerschlechtesten, aber auf jeden Fall noch nicht so gut, wie du ja eigentlich sein willst. Ja, das heißt, um besser als Mittelmaß zu sein, musst du halt auch einfach aus deinem echten, authentischen Erfahrungsschatz, aus deinem Herz, aus deinem Hirn, aus deinem Bauch, den nützlichen Content halt rausziehen und dann kannst du ihn gerne in Arten von Schablonen und Bausteinen und Skripten und so weiter packen, die erprobt sind. Aber die Inhalte an sich, die müssen aus dem Erfahrungsschatz rauskommen. Ja? Wenn ich halt, wie gesagt, Maschinenbauer bin, dann habe ich halt bestimmte Kompetenzen in dem Bereich. Wenn ich jetzt hier eher Marketingmensch bin, dann habe ich andere Sachen zu erzählen. Aber ich habe ja immer im B2B, habe ich ja immer Erfahrungen und Geschichten und typische Herausforderungen meiner Kunden, Fragen etc., die jeden Tag aufkommen. Und das ist halt der Content. Das ist der Content, den kann ich verwerten. Und dann kann ich ihn auch entsprechend der Muster und Systematiken sozusagen in vorgefertigte Schablonen packen und veröffentlichen. Aber die Inhalte an sich, der Wert des Contents, der muss halt authentisch aus uns oder aus den Leuten an unserer Seite herauskommen. Ich glaube, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und dann kann KI und so weiter helfen, uns dabei das zu systematisieren, ne?
Systematisieren, Schablonen, wie du sagst, auch klar. Und das ist Arbeit, ne? Und ich glaube, das machen sich viele Leute auch nicht bewusst. Die sagen dann vielleicht, ach ja, ich automatisiere das jetzt einfach mal mit KI, dann haue ich das raus, wundern sich dann, dass nichts passiert. Und es passiert eben nichts, weil genau diese Aspekte fehlen, von denen du gerade gesprochen hast. Also wenn du Bauch und Herz, ich würde sogar noch sagen Seele, ja. Also man spürt oft bei so einem KI-Text einfach, der hat keine Seele. Ist ja auch klar, weil wir Menschen haben eine Seele, eine Maschine hat keine. Mhm. Ne? Das ist so die Erfahrung, die ich immer wieder so mache. Wenn man jetzt mal auf Square One gehen würde, du kommst jetzt zu einem Mittelständler, einem KMU oder vielleicht auch schon einem sehr gut entwickelten Startup und die haben gar kein Marketing. Ne? Das funktioniert ja dann auch oft so, die gründen das.
Klassiker.
Kommt aus dem Netzwerk des Gründers, dann läuft das und so weiter und dann ist irgendwie dieses Plateau da, wo ich immer sage, ne, und dann müssen sie irgendwie auch mal aktiv neue Kunden finden und da ist natürlich das Thema Vertrieb, Akquise ist ein wichtiges Thema, aber eben auch Marketing, wie du eben gesagt hast, als Vorbereitung, also so wie so ein Plattformbuilder oder die Institution, die den Ball jetzt auf den Elfmeterpunkt da legt, muss dabei sein. So, jetzt kommst du sozusagen auf die sogenannte grüne Wiese, wie man immer so schön sagt. Ne? Mhm. Was wären so die ersten drei Dinge, die du dort empfehlen beziehungsweise mit deinem Klienten implementieren würdest? Wo legt man da los?
Habe ich mal ein YouTube-Video drüber gemacht, eins meiner erfolgreichsten. Die ersten 5 Dinge, die ich als neuer CMO im B2B-Unternehmen machen würde. Ich breche es jetzt mal für dich auf deine 3 Dinge herunter, weil du nach 3 Dingen gefragt hast.
Du kannst mir auch 5 sagen. Also
brechen es runter. 3 Stück. So, ja. Pass auf. Nummer 1, wir bauen jetzt einen Funnel mit 3 Schritten. Ja? Wir bauen jetzt den simpelsten Funnel von oben bis unten 3 Schritte.
Ja, ja.
Nummer 1, Top of Funnel, ganz oben. Ich würde mir eine Person aus dem Unternehmen schnappen. In aller Regel, wir sind jetzt hier bei mittelständischen Unternehmen mehr als Beispiel. Aller Regel ist es halt Gründer, Inhaber, Geschäftsführer.
Ja.
Würden wir diese Person schnappen und Top of Funnel sozusagen das Gesicht und ihren authentischen Erfahrungsschatz, ihr Fachwissen, ihr Expertenwissen, nützlicher, hilfreicher, wertvoller Fachcontent mit der persönlichen Note und der persönlichen Geschichten dieser Person nach außen zeigen. Ja?
Ja.
So,
ja.
Da würde ich jetzt tiefen B2B unterwegs, dann nehmen wir jetzt als Plattform LinkedIn, macht am meisten Sinn, weil man die Zielgruppe am laserschärfsten targetieren kann. Und dann gibt es da ein schönes Ads-Format, das nennt sich Thought Leader Ads. Da kann man dann also von dem persönlichen Profil von dieser Person den wertvollen Content für die exakte Zielgruppe, die sie eben ansprechen möchten, dann auch per Ads, per Thought Leader Ads sozusagen in die exakte Zielgruppe rein boosten. So, das ist Schritt Nummer 1. Was damit passiert ist, dass diese Person und damit natürlich auch sozusagen im zweiten Schritt das Unternehmen sehr sichtbar, sehr, 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 sehr enorm sichtbar bei der exakten Zielgruppe wird. Ja, und sozusagen die Wahrnehmung als Branchenexperte, als Experte Nummer 1 zu diesem Thema sich aufbaut und technisch betrachtet wird dadurch die Remarketing-Zielgruppe aufgebaut. Ja, also alle, die sozusagen dann regelmäßig den Content von dieser Person sehen und konsumieren, die ja zur exakten Zielgruppe gehören, die landen sozusagen im Netz des Algorithmus. Ja.
Das sind so Content-Booster, kann man sagen, diese Thought-Leader-Ads, oder?
Content-Booster, aber eben mit dem großen Vorteil, nicht nur Content-Booster im Sinne von mal in alle Richtungen ballern, sondern nur in die laserscharfe Zielgruppe rein, ja, und mit dem Aufbau des Retargeting-Netzes, das heißt, alle, die dann den Content schon konsumiert haben aus der exakten Zielgruppe, die landen im Netz. So, und damit können wir dann Schritt Nummer 2 aufmachen. Und Schritt Nummer 2 wäre dann Lead Generation. Ja, das heißt, jetzt schlagen wir die Brücke von dieser Person, die wir im ersten Schritt gezeigt haben, hin zum Unternehmen. Weil natürlich ist das endgültige Ziel ja, dass wir die Unternehmenspipeline füllen wollen. Ja? Und dazu machen wir jetzt Lead Generation. Und in dieser Lead-Generation-Phase, da wollen wir sozusagen die grünen Bananen schon mal einsammeln und schon mal mit nach Hause nehmen. Ja? Und dafür bieten wir ein Stück wertvollen, hilfreichen, nützlichen Fachcontent an. Ja, das sind dann klassischerweise zum Beispiel sowas wie so PDFs oder Checklisten oder Guides oder Handbücher oder Leitfäden oder Selbsttests. Man kann auch mal ein Kurztraining machen oder so, da wird es ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall hilfreiches, wertvolles, nützliches Stück Content. Bitte nenn das Ding nicht White Paper oder Report oder sowas. Da gibt es gute Gründe für. Und dafür gehen dann die Leute aus der exakten Zielgruppe das Tauschgeschäft mit uns ein, nämlich ihre wertvollen Kontaktdaten gegen dieses wertvolle Stück Content, von dem wir ja vorher getestet haben, dass es relevant und nützlich für sie ist und deshalb Resonanz auslöst. Das heißt, wir können dann diese grünen Bananen, die zu unserer exakten Zielgruppe gehören, die schon die Person und das Unternehmen ein Stück weit kennen, weil dafür haben wir ja in Schritt 1 gesorgt, in das CRM, in die Kontaktliste, in die E-Mail-Liste des Unternehmens führen. Ja? Wir nehmen die grünen Bananen schon mal mit nach Hause und legen sie schon mal bei uns auf den Tisch zu Hause. Sind aber noch nicht reif. Sind ja noch grüne Bananen.
Mhm.
Denn jetzt müssen wir im Schritt Nummer 3 aus diesen grünen Bananen die schönen, reifen, saftigen, gelben, braun gefleckten Bananen herstellen, die guten Verkaufsgelegenheiten, weil diese Leads, die klopfen in der Regel noch nicht am nächsten Tag an und sagen, schönen guten Tag Armin, ich will jetzt sofort kaufen. Passiert nicht. Deshalb, genau. Also passiert manchmal, aber in der Regel nicht. Und deshalb jetzt Nurturing Demand Generation, ja, aus dem eigenen CRM, aus der eigenen Kontaktliste, aus der eigenen E-Mail-Liste heraus, gerne auch kombiniert mit Retargeting-Werbeanzeigen wieder. Jedenfalls senden wir jetzt geilen Content, zum Beispiel in Form von E-Mails, ne? Also jetzt Schritt 3. Wir bauen weiter Vertrauen und Nachfrage und Beziehung auf durch richtig gutes, exzellentes E-Mail-Marketing und zwar zu dem Thema, wofür die Leute sich bei uns eingetragen haben. Und wir können auch die Leute in eine längere Session mit uns führen. Was sich natürlich online anbietet, sind so Online-Events, Webinare etc. Das ist nicht für alle im B2B geeignet, aber für sehr viele. Ja, also entweder in Richtung Webinare oder, was man auch sehr schön dann in dieser dritten Phase machen kann, sind auch persönliche Treffen, persönliche Events vor Ort. Oder, wenn das ein Unternehmen ist, welches auch auf Messen unterwegs ist, ja, zum Beispiel mit einem Stand auf Messen oder irgendwelchen Branchen-Events, Branchenkonferenzen oder sowas, dann kann man dafür sorgen, dass diese Personen, die vorher als grüne Bananen eingesammelt wurden, sich dann bei dir am Stand einfinden. Da gibt es richtig schöne Strategien, unsere sogenannte Local-Event-Strategie, die wir dann mit solchen Unternehmen machen. Und das ist dann der dritte Schritt, was sagen, über ein Event-Format, entweder online oder vor Ort beim Unternehmen oder vor Ort auf einer Konferenz oder Messe oder so, da dann ins tiefere Gespräch kommen und die Brücke zum Sales machen. Diese drei Schritte, die würde ich einfach aufziehen.
Ja, eben die Ads hast du erwähnt. Was für ein Budget muss da so ein Unternehmer rechnen pro Monat?
Ah ja.
Wo liegt das ungefähr?
Kommt drauf an, wie groß deine Zielgruppe ist.
Ja, so eine Hausnummer mal von bis. Oder so ein Mindest.
Also unter 3.000 Euro Ads-Budget macht keinen Sinn.
Macht keinen Sinn.
Ja, du willst ja nicht Sandkasten spielen, sondern Champions League spielen. Aber selbst 3.000 ist noch natürlich sehr wenig. Ne? Was man am Ende damit ja tut, man baut sich ja damit, so bescheuert das klingt, aber so ist es am Ende, man baut sich damit ja eine Gelddruckmaschine. Weil, Achtung, Erwartungsmanagement, nicht ab Tag 1. Dieses Ding, dieser Funnel mit den drei Schritten, der wird nicht ab Tag 1 profitabel sein. Das kann ich dir versprechen.
Ja, ist klar.
Aber nach einigen Wochen bis einigen Monaten Optimierung ist das Ziel, dass das Ding profitabel läuft. Mit einem Return on Invest nachher für dich, mit einem ROAS, also Return on Ad Spend, von einem Multiple von 3 bis 4, mal mindestens, und später auch mal gerne Richtung 10 oder 20er Multiple. Das heißt, für 1 Euro Ads-Budget, den du einsetzt, sollst du nach einigen Monaten Optimierung, wenn das Ding profitabel läuft, ja, das 3 bis 4-fache an Umsatz oder sogar Bruttomarge zurückbekommen. Und das ist realistisch. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns hier in der Firma so einen ROAS ungefähr von 10. Ja? Das heißt, für jeden Euro, den ich jetzt in Ads-Budget investiere, weiß ich, dass ich ungefähr 10 Euro an Umsatz jetzt in diesem Fall zurückbekomme. Und da wäre ich ja dumm, das Ding auszuschalten. Ich will es ja tendenziell eher dann immer noch weiter hochschrauben. Natürlich bei der Skalierung und beim Hochschrauben muss man dann andere Dinge beachten, weil es nicht linear verläuft. Aber grundsätzlich, ne, dann willst du natürlich das Ding immer weiter ausbauen.
Ja, top. Ne? Du hast natürlich, ja, je länger du es machst, ne, desto größer die Erfahrung. Ja, du nimmst deine Lernelemente mit und ich denke mal, messen ist zentral auch. Ne? Also, da kannst du ja nicht im Dunkeln tappen da. Ne?
Du musst immer schön Engpass konzentriert, Conversion für Conversion optimieren, beziehungsweise Conversion-Abbruch für Conversion-Abbruch ausschalten.
Jetzt bist du ja selber Unternehmer, ne? Und vor dem Hintergrund würde ich mal interessieren, und dein Thema, also eins deiner Themen ist, oder ein zentrales Thema ist ja Marketing. Wie sorgst du denn jetzt dafür, dass das jetzt nicht zum Selbstzweck wird? Also wo achtest du denn drauf, dass das tatsächlich auch dann den Sinn erfüllt, den gutes, effektives Marketing haben sollte?
Das Schöne ist bei mir, dass das Marketing ja für mich mein Game ist. Also das ist ja einfach das, was mich interessiert, was mich erfüllt, was mir einfach total Spaß macht. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich mich auch wieder für eine Woche eingeschlossen, habe alle Termine mit unseren Kunden abgesagt, alle Termine mit unserem Team abgesagt und habe mich für eine Woche eingeschlossen. Deshalb bin ich hier heute zum Beispiel auch nicht in unserem Office, sondern hier in meinem stillen Kämmerlein. Schön. Und baue gerade einen komplett neuen Funnel für uns. Das ist einfach das, was mich am meisten erfüllt und antreibt. Also, ne, was ist Marketing am Ende? Am Ende ist Marketing nichts anderes als menschliche Psychologie dafür zu nutzen, um Menschen zu einer bestimmten Handlung zu motivieren. Das ist es. So. Das ist eigentlich nichts anderes als Marketing. Ja? Also, ich setze mir ein Ziel, dass Menschen eine bestimmte Handlung vollziehen, von der ich denke, dass es ihnen helfen wird, ein bestimmtes Problem zu lösen oder ein Ziel zu erfüllen. Mhm. Und dann ist mein Job halt als Marketer, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen und dazu zu motivieren, diese Handlung zu vollziehen, weil ich ja die Hypothese habe, dass es ihnen helfen wird. Mhm. Und das finde ich halt einfach geil. Und deshalb ist es am Ende halt bei mir ein bisschen so, dass es immer ein Selbstzweck ist. Also, ich habe eigentlich gar nichts dagegen, wenn Marketing ein Selbstzweck ist. Aber es muss natürlich am Ende auf das einzahlen, was es tun soll, nämlich die Pipeline füllen. Es darf aber unterwegs, und das ist ganz wichtig, es darf unterwegs auch ausprobieren und testen und auf die Nase fallen geben und auch Dinge, die nicht funktionieren. Die gehören einfach dazu. Also Hypothesen zu falsifizieren, Hypothesen zu verwerfen, das ist Teil des Spiels. Zum Beispiel dieser Funnel, das ist ein Rieseninvest, dass ich jetzt eine Woche hier, und es wird noch weitergehen, ich mache das insgesamt 4 Wochen, aber jetzt schon eine Woche alle Termine mit meinem Team und meinen Kunden abgesagt, das ist ein krasses Investment.
Natürlich, klar.
Also das Ding, was ich da jetzt baue, ich hab keine Ahnung, ob die Hypothese am Ende aufgeht oder ob ich sie falsifizieren werde, also in die Tonne kloppen werde, auf Deutsch gesagt. Aber das ist halt Teil des Spiels.
Ja, ja, natürlich. Part of the game. Wenn du es nicht probierst, dann weißt du erst recht nicht, was rausgekommen wäre. Michael, letzte Frage oder letztes Thema. Was passiert denn jetzt du bist ja hier das Orakel von Wien zum Thema Digital Marketing.
Das mal wäre.
Ja. Trotzdem. Aus dieser Nummer kann ich dich jetzt nicht rauslassen. Was sagst du denn aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren? Was passiert im Marketing, Digital Marketing? Was sind so was wird sich verändern? Was sind so die Hauptdinge, die sich aus deiner Sicht verändern oder vielleicht auch intensivieren? Was geht und vielleicht auch was geht und was bleibt? Das wäre jetzt noch so ein Punkt, den möchte ich jetzt schon nochmal habe.
Wenn ich das wüsste, dann, aber das Einzige, was ich natürlich versuchen kann zu formulieren, sind auch hier wieder Hypothesen.
Ja, das ist der Punkt, genau.
Und klar ist das ganze Thema KI natürlich ein Riesenthema.
Ja, ja.
Das hat jetzt 2 Seiten. Einerseits wird es, glaube ich, spannend sein, dass wir Menschen, merkt man ja jetzt schon, eine immer stärkere AI-Blindness entwickeln. Na, man kennt das aus der klassischen Online-Marketing-Welt. Damals gab es immer die Banner-Blindness. Ne? Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Wenn man die ganzen Banner-Werbungen damals so gemacht hat, dann hat man irgendwann gemerkt, wir Menschen haben einfach eine Banner-Blindness entwickelt.
Irgendwann sieht man die Banner.
Genau, diese ganzen Banner auf den ganzen Webseiten, die siehst du halt einfach nicht mehr. Die wirken halt immer schlechter, weil Menschen sie einfach übersehen.
Ja,
so,
ja,
und, ja. Und jetzt entwickelt sich halt auch wieder so etwas wie eine Art AI-Blindness. Also AI-produzierte Bilder, AI-produzierte Videos, AI-produzierte Werbetexte, Inhalte, Content etc., da werden wir halt immer abgestumpfter drauf und erkennen das schneller oder halt auch einfach unbewusst als nicht besonders relevant für uns an. Ja? So, auf der anderen Seite, wer jetzt das Thema AI halt richtig spielt und richtig nutzt und richtig gut macht, der wird natürlich auch wieder einen massiven Vorteil haben, ne? Zum Beispiel baue ich auch gerade eine komplette KI-Plattform für unsere Kunden wiederum, damit sie trainiert durch all unsere Erfahrungen, unsere Kampagnen, unsere Methodiken, unsere Playbooks, unsere Best Practices, gefüttert und trainiert durch all die Erfahrungen aus den wahrscheinlich tausenden Kampagnen, die wir schon so gemacht haben, dass unsere Kunden vielleicht 10-mal so schnell zu geilen Creatives, zu geilen Copies, zu guten Kampagnen kommen und sich einen Copywriter, einen Media Buyer, einen Freelancer etc. sparen können. Mhm. So, und das baue ich auch gerade und das trainiere ich gerade. Mal gucken, ob und wie es am Ende wirklich performen wird. Mhm. Aber meine Hypothese ist hier, wenn man das halt richtig, richtig, richtig gut macht, dann ist das halt ein komplett anderes Game, als einfach nur standardmäßig sich von ChatGPT da was hinzaubern zu lassen. So, das ist natürlich eine Hypothese. Ne? Also sozusagen, man könnte es halt sagen, die Schere in der AI-Welt geht weiter auf. Ja? Große Masse entwickelt eine Banner-Blindness oder eine AI-Blindness. Aber es wird halt einige geben, die es halt richtig, richtig, richtig gut für sich nutzen und damit dann wahrscheinlich auch große Erfolge feiern werden. Mhm. Das ist mal so ein so ein Ding. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, das, worüber wir jetzt hier auch viel, viel gesprochen haben, wenn halt immer mehr sozusagen Maschinen generiert ist, dann werden halt einfach die echten Erfahrungen aus dem echten Erfahrungsschatz und die Geschichten dahinter von echten Menschen werden umso spannender für Menschen nochmal werden. Wenn zum Beispiel jetzt letzte Woche waren zwei Mitarbeiter aus unserem Team im Schwabenland bei einem Kunden von uns, die auch ein Maschinenbauunternehmen, die stellen so, die stellen Medizintechnik und Medizin Maschinen sozusagen her, ja. Und dann waren die da und haben sich da das Werk und die Fabrik und alles angeguckt. Und dann waren sie da mit dem Chef, der Junior hat das jetzt mittlerweile übernommen, das Unternehmen.
Ja.
Und haben sich da so umgeguckt und dann standen da wohl so Kisten rum, so alte Kisten irgendwie.
Ja.
Und dann haben sie gefragt, was sind das denn da für Kisten? Und dann meint der Junior so, ja, das sind so Kisten, die hat schon mein Großvater hier, als er das Unternehmen gegründet hat, hat er diese Kisten selbst irgendwie von Hand zusammengebaut und dann auch irgendwie selbst beschriftet oder da irgendwas eingebrannt oder sowas. Ne? Ganz genau, weiß ich auch nicht, hat mein Mitarbeiter mir eben so erzählt. Und dann war natürlich direkt so, boah, das ist ja eine richtig, richtig, richtig coole Geschichte.
Mhm.
Da wäre jetzt der Junior selbst gar nicht drauf gekommen, überhaupt diese Geschichte mit dem Großvater, der das Unternehmen und diese Kisten da gebaut hat und die heute noch im Einsatz sind in dem Unternehmen, wo ja sonst alles krasse Hightech ist, so eine Geschichte dann zum Beispiel nach außen zu erzählen, das mit nützlichem Fachcontent zu verbinden, damit natürlich dann auch wiederum Vertrauen und Beziehung bei der Zielgruppe aufzubauen.
Ja.
Und einfach auch Blicke hinter die Kulissen sozusagen zu bieten. Ne? Und ja, ich glaube, sowas wird einfach dann auch noch immer viel wichtiger werden. Ne?
Also Stories, Geschichten, ne?
Ja, genau.
Die ganze Sache dann einfach auch anfassbarer, authentischer, persönlicher machen. Persönliche Note von dem Spaß.
Emotionen am Ende.
Emotionen,
genau.
Ja, ja, genau. Nee, auch im B2B sind letztendlich ja die Emotionen ganz, ganz wichtig, ne? Auch für die Kaufentscheidung, auch für die Markentreue auch, ne? Ist gar nicht so unterschiedlich. Leute meinen ja immer, im B2B geht es nur um Zahlen, Daten, Fakten. Das glaube ich persönlich mal nicht.
Ja, es ist halt ein Riesenvorteil, wenn die Leute schon bei dir anklopfen.
Klar.
Und dich oder euch wollen.
Genau.
Ja, dann ist mit dem Einkauf nicht mehr großartig rumverhandeln, sondern ist der Einkauf nur noch dafür zuständig, den Vertrag fertig zu machen.
Ich gehe mal davon aus, dass das bei euch in den meisten Fällen der Fall ist, oder? Bei Xhauer.
Also es ist schon häufig der Fall. Natürlich auch noch nicht immer, aber das ist das Ziel. Ne? Das ist auch ein, wenn wir nochmal zum Ziel von gutem Marketing kommen, das ist sozusagen das Wort gut in dem Begriff gute Verkaufsgelegenheiten herstellen. Also nicht nur Verkaufsgelegenheiten herstellen, sondern eben den Elfmeter ohne Torwart. Eine gute Verkaufsgelegenheit.
Ja.
Die dann Sales easy verwandeln kann. Und wenn dann vorher schon Vertrauen und Beziehung und Nachfrage zu euch oder den Personen bei euch oder eurer Lösung aufgebaut wurde, dann ist das im Prinzip schon gesetzt, dass ihr ausgewählt seid. Dann werdet ihr nicht miteinander verglichen. Dann müsst ihr euch nicht für irgendeinem Einkäufer da runterdrücken lassen, was den Preis angeht oder sonst irgendwas, sondern dann wollen eure Kunden halt euch. Und das ist das Ziel, ne? Gutes Marketing, gute Verkaufsgelegenheit.
Ja, super. Michael, ich danke dir ganz herzlich. Ich nehme heute sehr, sehr viel mit. Das war für mich so lehrreich. Also danke. Und ich bin sicher für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Schlagkraft versus Schlagkraft. Pfahl nehme ich mit, ja, die Kombination zwischen Performance und Content, der Aufbau des Funnels, über den du gesprochen hast, dann natürlich auch die Rolle der KI, die allerdings wirklich sinnvoll und gut eingesetzt werden muss, bis zu ganz pragmatischen Einsichten, die so ein Unternehmer, denke ich, auch mal interessiert. Ja, wie viel Geld muss ich denn überhaupt in die Hand nehmen, damit es sich überhaupt lohnt? Ja, mache ich jetzt hier irgendwie, will ich jetzt hier das richtig machen oder Geld verschleudern beispielsweise? Ja, ne? Weil ja. Ist ja auch die Sache. Ne? Ich muss schon den Mut haben, dann auch tatsächlich am großen Rad zu drehen, weil sonst lohnt es sich nicht. Mit diesen Worten schließt das Werk. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Michael, dass du mir hier die Ehre erwiesen hast. Ich bin ganz, ganz stolz, dass ich hier so einen erfahrenen, erfolgreichen und auch fortwährenden Content-Produzenten als Podcaster. Ich war ganz erschlagen von deinen ganzen tollen Folgen, die du da schon produziert hast, dass ich dich hier haben durfte. Vor dem Hintergrund vielen Dank, alles Gute und auf bald.
Tausend Dank, lieber Armin. Dankeschön. Vielen Dank.